Ja, ich freue mich sehr darüber, alle, die jetzt hier sind und auch per Livestream zugeschaltet, dass hier so diesen Oster- oder Vor-Osterzeit miteinander hier begangen wird. Und wir haben gestern, Grünen Donnerstag, schon angefangen und haben von Jesu Dienst gesprochen, gerade in der Geschichte der Fußwaschung. Und das diente zu unserer Reinigung. Heute, Karfreitag, geht es um Jesu Leiden. Und da wollen wir die Betrachtung darauf legen. Nun ist es so, dass Paulus in 1. Korinther Kapitel 15 ein allgemeines Glaubensbekenntnis beschrieben hat. Er sagte Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Nun wollen wir, dass Jesus gestorben ist, diesen ersten Punkt, diese allgemeine Glaubensbekenntnis konkret miteinander eingehende betrachten. Morgen geht dann um das Thema Tod. Damit Karsamstag gedenken wir das. Und dann wollen wir die Geschichte, wo er im Garten Gethsemane mit dem Tod rang, miteinander betrachten. Dann übermorgen natürlich diese wunderbare Botschaft der Auferstehung. Jesu Leiden soll unsere Betrachtung sein, das sagt Hebräer Kapitel 12 ab Vers 2 aus. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in eure Seelen ermattet. Nun hat Willi schon gesagt, wir haben drei Teile und wir wollen als erstes diese Betrachtung angehen, was ist mit Jesu betrachten gemeint und dann zweitens, wen sollen wir betrachten, drittens, wozu sollen wir ihn betrachten. Erstmals, was ist mit dem Betrachten Jesu gemeint? Das Wort betrachten geht viel tiefer als ein oberflächliches Darüberschauen. Es meint längere Zeit ausharrend und prüfend ansehen. Man könnte es vergleichen wie mit einem Arzt, der ein Röntgenbild genauer anschaut, um zu einer Diagnose zu kommen. Natürlich muss der Arzt sein Fach verstehen. Er hat die Sache studiert. Wenn sich ein Laie ein Röntgenbild anschaut, dann sagt er, ich sehe da nichts. Aber wenn man das studiert hat, dann fängt man an, Unterschiede wahrzunehmen, zu unterscheiden. Und genau ist das mit der Betrachtung Jesu. Wenn wir die Schrift, das Unterlage, eingehend studiert haben, können wir anfangen, die Schattierungen der Person Jesu wahrzunehmen und viel genauer ihm zu betrachten. Und auf diese Art und Weise ruft eben der Hebräerbriefschreiber auf. Betrachtet den. Betrachten ist aber nicht oberflächlich drüber zu schauen, auch nicht bei einem kindlichen Glauben stecken zu bleiben. Natürlich kommen wir zu Glauben und wir werden zu Kinder Gottes, zu Babys. Aber Babys sollen ja wachsen. Sie sollen reif werden, erwachsen, sodass sie das von ihnen Aufgenommene auch weitergeben können und einen Dienst bringen können, auch an diese Gesellschaft. Das ist geistig gesehen genauso. Wir fangen an als Kinder. In gewissem Sinne bleiben wir natürlich immer Kinder dem Vater gegenüber. Aber wir sollen reifere Kinder werden, erwachsene Kinder, um dann Jesus eingehender betrachten zu können. Betrachten meint drittens meditieren im Sinne von Nachsinnen. So wurde es Josua gesagt. nachdem Mose gestorben ist, sprach dann der Herr zu Mose: Dieses Buch des Gesetzes, Josua 1, Vers 8, soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. In der lateinischen Bibel steht das Wort meditare. Das Nachsinnen ist ein eingehend Nachdenken, ganz tief eindringen in diesem Buch des Gesetzes, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, denn dazu ist das Nachsinnen gedacht, nicht nur ein Selbstzweck, sondern dazu, dass wir zum Handeln kommen. Zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Auch im Psalm 1 heißt es: Glücklich der Mann, der über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Nachsinnen meint nicht meditieren, im Sinne von sich versenken oder eins werden, komplett zu versinken in der Betrachtung. Das wird jetzt gerade mit Ostern vielfach gemacht. Hier ein bisschen salopp. Eine Werbung aus der Schweiz von einem Osterhase, aber sitzend in Meditationshaltung. Und dann heißt es viel Om. Ja, Om ist dieser Urklang im Buddhismus, im Hinduismus. Nun, das ist nun Ostern betrachten. Das also nicht. Sowohl der Osterhase ist natürlich Blödsinn in Betracht zu dem, was eigentlich da gesehen ist, aber auch die Art und Weise, wie betrachtet wird. So nicht. Betrachten meint beschauen, mustern, charakterisieren. Den Charakter einer Sache oder hier in diesem Fall, in dem wir Jesus wahrnehmen, sein Charakter ganz tief einzuschätzen. Jakobus 1, Vers 23 heißt es: Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, was er beschaffen war oder wie er beschaffen war. Das heißt, diese Betrachtung will ja auch uns, die wir ja Jesus betrachten sollen, in einem Licht stellen. Wir sollen uns auch kennen. Wahres Betrachten kann nicht sein, wenn wir uns ausschalten, wenn wir bloß ein Kanal für Gott werden oder für Jesus. Das geht gar nicht. Wir sollen aktiv sein, wach sein, wissen, wer wir sind. Und in diesem Spiegel des Wortes Gottes uns selbst auch wahrnehmen. Wenn wir das tun, merken wir sind schuldig, wir sind Sünder. Und dieser Spiegel zeigt uns, dass wir nur in der Betrachtung auf Jesus, der Annahme seiner Vergebung, gereinigt, geheiligt werden können. Betrachten meint, zum Gegenstand genauere Untersuchung zu machen. Ich habe über Jahre hinweg studiert, wie neun Tibeter zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Diese Studie über das Phänomen der Konversion, das ist wissenschaftlich, ist ja eine Dissertation, deswegen eben höhere Worte, also in der Wissenschaft sagt man so, das heißt Bekehrung, einzelne Tibeter zum Christentum. Diese Studie will tatsächlich eine tiefere Betrachtung sein von dem, was Bekehrung ist aus Sicht von Menschen, die von null, denn Tibeter kannten von Anfang überhaupt nichts vom Christentum, kannten keinen Gott, dann auf 100, könnte man sagen, Jesus kennenlernten und zum Glauben kamen. Aber es war ein zum Glauben kommen, wonach ein Prozess anstand von Fallen und Aufstehen. Und ich beweise da, dass zum Glauben kommen, das heißt Bekehren, nicht nur ein Ereignis, sondern auch ein Prozess ist. Das Buße tun müssen wir tagtäglich wiederholen. Eine Frau, eine Tibeterin zum Beispiel, hat ein sehr gefühlsmäßiges Bekehren, nachdem sie den Jesusfilm auf Tibetisch gesehen und gehört hatte. Und sie war so gerührt, dass sie sagte: Ja, diesen Jesus, der für mich gestorben ist, will ich annehmen. Aber da war noch keine Substanz. Als sie dann eingeladen wurde, wieder mit den alten Ritualen mitzunehmen, mitzumachen in ihrer Familie, was so eine Pflicht ist, machte sie das und fiel in ein tiefes, schwarzes Loch. Nun, da musste wieder rauskommen und aufstehen daraus. Ein anderes Mal ließ sie sich ein mit dem Mann, sie bekam ein Kind von ihm, aber den Mann heiratete sie nicht. Fallen und wieder aufstehen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nun, das Thema Bekehrung habe ich aus Sicht dieser Tibeter versucht, tiefer zu betrachten. Betrachten meint aber nicht, eine schöne Geschichte zu hören oder zu erzählen. Denn die Geschichten dieser Tibeter sind auch interessant. Aber nein, ich wollte einsteigen. Was bedeutet Bekehrung für sie? Betrachten meint hinschauen, vertiefen, einschätzen, erforschen, taxieren. Den Wert von etwas einschätzen, das ist es. Und so sagt Jakobus auch weiter, wer, und nun geht er, von dem Spiegel des Gesetzes, dem Spiegel des Evangeliums über, wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist. Das heißt, wenn wir hören, müssen wir danach handeln. Dann werden wir zu Täter des Werkes. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Wunderbar. Nun, dieser Spiegel des Evangeliums, da reinzuschauen, dabei zu bleiben, immer wieder, wenn wir auch abrutschen, zurück dahin zu kommen, Buße zu tun, im Angesicht dieses wunderbaren Evangeliums. Wenn wir das tun, ist das Werk, was wir zur Ehre Gottes tun, die Arbeit, die wir auch in dieser Welt verrichten, und es kann ganz normale Arbeit sein, aber auch Arbeit daran, dass wir vielleicht andere Menschen zum Glauben führen oder andere Menschen lehren. Wenn wir das tun, in diesem Sinn, indem wir den richtigen Schau haben, den Aufschau auf Jesus und dabei hineinschauen in diesem vollkommenen Gesetz der Freiheit, dann werden wir in unserem Tun, in unseren Werken glückselig sein. Lasst uns nun hinschauen auf Jesus. Betrachtet ihn intensiv. Das wollen wir ja miteinander tun, auch in dem Abendmahl, wie Jesus selbst ja einsetzte. In Lukas 22, Vers 19, wo er Brot nahm, dankte. Es brach und es ihnen, seine Jünger, gab und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis bleiben brauchen wir. Wir sind so vergesslich. Diese Zeichen von Brot und Kelch sind uns von Jesus gegeben, sind eingesetzt worden, damit unser Gedächtnis aufgefrischt und wir miteinander wieder in die richtige Betrachtung kommen. Zweiter Teil. Nun, wir sollen Jesus betrachten, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat. Widerspruch war in dem ganzen Leben Jesu da. Johannes 1, Vers 10 heißt es, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, das heißt, er hat ja selbst die Welt geschaffen und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die Seinen, sein Volk, die ihm auch aus und durch die Schrift hätten erkennen können, nahmen ihm nicht an. Welch ein Widerspruch. Dann war er geboren von einer Jungfrau, sofort aber verfolgt durch den damaligen König Herodes, musste fliehen nach Ägypten. Er wurde als Säugling zwar schon angebetet, aber Widerspruch war da. Als er im Junge im Tempel zwölfjährig stecken blieb, verstanden seine eigenen Eltern ihn nicht, dass er hätte bleiben sollen in dem Haus seines Vaters. Als er wachsene, wurde er getauft. Und man würde sagen, sofort geht's los. Aber danach wurde er versucht durch den Teufel in die Wüste. Und so entstand danach erst einen öffentlichen Dienst. Da zeigt er sich, wie er Autorität oder Dämonen hatte. Er heilte alle Arten von Krankheiten. Und hier im großen Krankenhaus oben in Nürtingen schauen, dann gibt es die Spezialitäten. Und jeder Arzt hat so ein kleines Fachgebiet und weiß da sehr viel, aber von den anderen Gebieten keine Ahnung. Jesus konnte mit allen Arten der Krankheiten umgehen. Er weckte sogar Toten auf. Ach, könnte man sagen, ist doch wunderbar. Aber die ersten beiden, das war jetzt recht schnell nach dem Eintreten des Todes, das hätte noch so ein bisschen halbtot oder sein können. Aber als dann Lazarus, der Marias und Marthas Bruder, starb, über 3 Tage im Grab lag, da wussten auch die Juden, der war tot. Dann wollten sie sogar den Lazarus umbringen, dass das Zeichen nicht gesehen wurde. Nun, er hatte Vollmacht über Naturgewalten. Er lief übers Wasser. Er wurde vor den Augen der Jünger verklärt. Er lehrte mit Vollmacht und vergab Sünden. Als er das tat, traten die Schriftgelehrten auf und sagten, das kann nur Gott. Und wenn er als Mensch das behauptet, muss er umgebracht werden. Das geht nicht. Er handelte nach den Aussagen der Schrift und machte immer wieder klare, steht geschrieben. Er berief seine Jünger und gab ihnen sogar Vollmacht. Er richtete sein Angesicht dann darauf, nachdem er solche Zeichen getan hatte, die die Schrift auch vorher sagten. Da richtete er sich darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er wurde da abgewiesen von den Samaritern, von weltgesinnten Menschen, von Pharisäern, Gesetzesgelehrten, Sadduzäern, seine eigene Nation wies ihn ab. Er lehrte trotzdem. Im Lichte dieser Abweisung, die immer wieder so groß über ihm kam, immer wieder diesen Widerspruch und man versteht es nicht, aber es kam. Er wurde zum Tode verurteilt und letztlich verließen ihn sogar alle seine Jünger. Welch ein Jammer, würde man sagen. Wie erfolglos. Immer in Widerspruch. Und diesen Jesus, der den Widerspruch von all den Sündern gegen sich erduldete, sollen wir betrachten. Ihn in seinem Widerspruch. Wir sollen Jesus betrachten, der die Schande nicht achtete und sich nicht mehr verteidigte. Denn er merkte, es hatte keinen Wert mehr. Und er war wie ein Lamm, stumm vor seinen Scherern. Er wurde geschlagen. Er wurde verhöhnt, verspottet. Die Soldaten machten eine Dornenkrone, setzten ihm auf und Blut strömte über sein Gesicht, über seinen Körper. Er wurde ausgespuckt oder angespuckt, gegeißelt, sodass das, was Jesaja behauptet, dass er kein Ansehen mehr hatte, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussah, so schrecklich war sein Zustand geworden. Er wurde auf das Schändlichste behandelt und am Kreuz geschlagen. Diesen Jesus, der all diese Schande nicht achtete, den sollen wir betrachten. Dann auch den Jesus, der das Kreuz erduldete. Nun, obwohl er unschuldig war, als einzig Mensch dieser Welt keine Schuld hatte, wurde er zu den Verbrechern gerechnet und an das Kreuz geschlagen. Auch dort verhöhnte ihn noch einer der beiden Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden. Er wurde herausgefordert durch die Umstehenden, weil er so viel geheilt hatte und als Wunderheiler galt, dass sie ihm sagten: Arzt, helfe dir selbst. Der Verbrecher sagte: steige herab vom Kreuz und helfe dann du uns, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Seine Kleider verlosten die Soldaten unter sich. Er trug die schrecklichsten Qualen des Kreuzestodes. Doch gab er freiwillig und kraftvoll den Geist auf. Der Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, wusste, dieser Mann ist Gottes Sohn, weil er hatte vielen sterben sehen, durch den vielen Kreuzigungen, die er angeleitet hatte. Aber alle waren dahingesiegt, in schrecklichsten Qualen. Aber Jesus schrie noch mal einmal auf und übergab seinen Geist bewusst seinem Vater. Betrachtet also diesen Jesus. Wie konnte er nun diese Schande nicht achten und dieses schreckliche Kreuz erdulden? Nun ist eine ganz wichtige Aussage, die uns hier der Hebräerbriefschreiber gibt. Es war um der vor ihm liegenden Freude willen. Also in dem, dass er da war, war sein Geist, war seine Konzentration auf das, was darüber hinaus geschah oder geschehen würde, gerichtet. Eine überaus große Freude. Eine Freude, die er sogar vorher bei dem Vater noch nicht gehabt hatte. Nun durfte er diesen antreten und er wusste es. Das steht ihm bevor. Diesen Jesus sollen wir erblicken. In ähnlicher Art, vielleicht auch unsere Umstände, die bedrängend sind, die bedrückend sind, die vielleicht irgendwann in Verfolgung ausmünden werden. Auch da sollen wir vielleicht wissen, dass es geschehen muss, wie Jesus wusste, dass er am Kreuz leiden und sterben musste. Er wusste es. Er hat es den Jüngern mehrfach, konkret dreimal wird es in der Schrift gesagt, vorangekündigt. Aber er erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Auch so können wir die Bedrängnis dieser Zeiten am Ende dieser Endzeit wahrnehmen und es wird bedrängender. Wir feiern dieses Jahr hier Ostern. Wir dürfen es. Gerade noch soeben. Letztes Jahr konnte es nicht stattfinden. Nächstes Jahr? Wir wissen es nicht. Kann sein, es geht gar nicht mehr. Die Anzeichen der Politik stehen ganz in diese Richtung. Aber schauen wir nicht auf das Antichristliche, was sich immer mehr in diese Gesellschaft entwickelt. Wir wissen, die Schrift sagt es, dass der Antichrist kommen wird. Und Paulus macht klar in 2. Thessalonicher 2, dass bevor Jesus wiederkommt, der Antichrist erscheinen wird. In ähnlicher Art und Weise, wie es Jesus hier tat, sollen wir nicht auf das Antichristliche zu sehr schauen. Wohl wissen, dass es geschehen wird. Wohl standhaft bleiben, wie Jesus standhaft blieb am Kreuz. Aber diesen Blick auf sein Wiederkommen richten. Er kommt wieder. Denn Jesus wusste, dass er sich setzen würde zur Rechten des Thrones Gottes. Und diesen Ort des Thrones, der Herrschaft, der Herrlichkeit, den durfte er nun auf eine ganz neue Art und Weise betreten, nachdem er das "Es ist vollbracht" aussagen durfte am Ende seines Leidens. Nun, auf diese Art und Weise sollen wir auf Jesus blicken, auf den Jesus, der die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Wozu sollen wir nun ihn betrachten? Diese vor ihm liegende Freude, die Jesus hatte, war gewiss auf die zukünftige Herrlichkeit, die er anschaute. Aber noch ein Aspekt Meine Frau machte mich darauf aufmerksam, war, dass sie auch Freude daran hatte, nicht mehr allein im Himmel zu sein. Dass den Zugang von ihm gemacht wurde, dass Gemeinschaft auch im Himmel stattfand. Und er hat seine Jünger vorher ausgesagt, dass er hingeht, um ihnen Wohnungen zu bereiten. Wie wunderbar. Betrachte den, in dem großen Widerspruch, den er, Jesus, von den Sünden gegen sich erduldet, betrachtet ihn darin, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, wenn wir in diese Welt gehen, dann werden wir müde. Wir brauchen auch zu Schlaf. Aber gefährlich wird es dann, dass diese Müdigkeit manchmal in Ermattung entartet. Dass wir es aufgeben, dass wir resignieren. Nun, da sagt uns das Wort Gottes Wunderbares. Da heißt es in Jesaja 40, 29, Gott gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen oder harren, wie es Luther sagt, gewinnen neue Kraft. Die den Herrn richtig betrachten, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wunderbar, diese Zusage. Das auch alles gegen die Ermattung im Leiden. Wie es Petrus, 1. Petrus 4, 1 sagt, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch in euch, auch in euch, mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Eine ganz andere Sicht auf das Thema Leiden. Denn wir alle haben zu leiden, vielleicht Schicksalsschläge, vielleicht dann und wann Krankheiten. In unserem Bekanntenkreis gibt es einzelne Menschen, die komplett krank sind, die so schlimm krank sind im Krankenhaus. Wir haben einen Mann, der auf alle Not noch zurück uns anrief und sagt, seit 31. Januar lege er auf den Intensiv und wusste nicht, ob er noch eines Tages da wieder rauskommen könne. Nun, diese Krankheit kann eine erzieherische Wert haben, kann auch dazu beitragen, wie es hier steht, dass wir dann nicht mit der Sünde zu tun haben. Denn unser Leiden tut die Beschäftigung mit der Sünde komplett verdrängen. Nun kann diese Betrachtung auch im Kampf gegen die Sünde helfen. Wie es Hebräer 12, 1 und folgende sagt, deshalb lasst uns nun auch jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ablegen die Sünde. Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das heißt, diese Strafe oder diese Erziehung, die durch Not, Schicksalsschläge, Bedrängnis, Depression, Verängstigung in unser Leben tritt, kann von Gott dazu gegeben werden, uns zu einem Besseren zu erziehen. Nun werden wir ermuntert, auf ihm zu blicken und nicht zu ermatten. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Die Aufschau auf Jesus gegen Ermattung in Verfolgung. Wir sollen uns nicht wundern, so sagt es Petrus, wenn wir ähnlich wie Jesus behandelt werden. 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Erschreckend waren Bilder vor einigen Jahren von einer Gruppe von Kopten, die erschossen wurde, weil sie nicht ihr Glaube absagten, den Islam annahmen. Vor laufender Kamera wurden sie da geköpft. Es war grausam. Und man hört von diesen Christen, dass bei ihnen das Märtyrtum, ja, nicht normal, aber trotzdem, es geschieht. Und sie rechnen damit. Ich muss ehrlich sagen, ich rechne nicht damit. Aber wenn wir hinschauen, könnten wir ganz realistisch einschätzen, dass es auch hier bald kommen wird. Nun, diese Christen waren bereit, den Tod in Kauf zu nehmen. Warum? Weil Jesus den Stachel des Todes genommen hat. Und nun den Tod zwar immer noch schmerzlich ist und ganz böse und schlimm, aber nicht mehr den Stachel der ewigen Verdammnis in sich trägt. Betrachtet nun den Gekreuzigten. Denn nur bei ihm finden wir Trost in Anfechtung, Leid und Pein. Nur bei ihm bleiben wir bei klarem Verstand. Und diese Aufforderung ist so wichtig in unserer Zeit. Gerade auch unter vielen Christen, wo man könnte sagen, man es fast aufgibt, noch nachzudenken im Sinne dieser Betrachtung und sich dann hingeben will in einen passiven Zustand. Nein, sagte Paulus in Galater 3, Vers 1, so unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch enden? Sie fingen wieder an, nachdem sie erlöst wurden. Gesetzeswerke, Leistungen, falsche Werke, im Sinne, dass sie meinten, dadurch erlöst werden zu können oder besser vor Gott dazustehen, zu verrichten. Nun kann man das auch in spirituellem Sinne machen, dass man auch da Stolz in der Anbetung der Engel, in falscher Anbetung Gottes auftritt. Denn die Gefahr, die wir hier beschrieben finden, ist zweierlei. Eins, wir wissen nicht mehr, was Betrachten ist und üben das nicht eifrig aus. Zwei, die Gefahr ist, dass wir nicht mehr Jesus, den Gekreuzigten, den Sohn des lebendigen Schöpfergottes, sondern eine andere Jesusgestalt anbeten, einen falschen Jesus, letztlich vielleicht sogar einen Antichristen. Die Betrachtung von dem Gekreuzigten ist deswegen wichtig, denn nur bei ihm ist Vergebung meiner Schuld. Nur bei ihm ist Befreiung von der Macht der Sünde. Auf Vergebung sollen wir demnach Befreiung folgen lassen und nicht nur in diese Vergebung stecken bleiben oder hängen bleiben. Denn so sagt Paulus, Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft oder der Sklaverei auflegen. Lasst das nicht zu. Also die Befreiung ist durch Jesu Vergebung gekommen. Und nun will Jesus uns zu einer weiterführenden Freiheit in der Beziehung zu ihm führen. Betrachtung des Gekreuzigten ist deswegen so wichtig, denn nur bei ihm kehren wir nicht zurück zu toten Werken, die keinen Sinn machen. Im Gegenteil, die uns von Christus wegführen. Nur durch ihn werden wir von Erlösten zu Jüngern, von Menschen, die ihm wirklich nachfolgen und haben keine Angst für Verfolgungen in ihm. So achten wir darauf, dass das, was auch der Hebräerschreiber in Kapitel 13, Vers 14 sagt, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen. Wir betrachten ihn, wie er gekreuzigt wurde, außerhalb von Jerusalem, auf den Hügel Golgatha, Schädelstätte. Betrachtet ihn dort und wir gehen hinaus, dort zu ihm, außerhalb des Lagers. Und sind bereit, seine Schmach zu tragen. Auch hier in dieser Welt, wie erfolglos zu erscheinen. Aber bei ihm eine neue Wohnung zu finden. Denn hier haben wir keine bleibende Stadt. Sondern wir suchen die zukünftige. Die Stadt, die er vorbereitet. Die Wohnung, die er uns jetzt schon dabei zu bauen. Es ist unglaublich. Vertrauen wir darauf. Es geht aber nur, wenn wir in der richtigen Betrachtung auf den richtigen Jesus uns ausrichten lassen und uns ausrichten. Amen.